Wo ist sie denn jetzt, die Hoffmann? Ich habe gleich mit dem Podcast weitermachen hier, Frau Hoffmann. Da sind sie ja. Wo waren sie denn schon wieder?
Ich habe so ganz wenig Lust.
Was denn jetzt?
Ja, sie haben hier so ein... Was ein bisschen denn? Pipi in der Hose.
Wieso denn? Was ist denn los?
Weil sie mir heute so viel Angst gemacht haben.
Wieso habe ich denen Angst gemacht?
Ja, immer mit diesen Gruselmusik im Hintergrund. Und dann ja,
es ist Halloween, Frau Hoffmann. Es ist Halloween am Sonntag.
Ja, ja, das feiern sie überhaupt nicht.
Ja, aber
es geht um Süßigkeiten, mehr nicht.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Tun Sie mal nicht so. Sie sind hier der große Halloween-Party-Checker hier, ne?
Wenn die Nachbarskinder kommen, ich mach denen so Angst.
Ja. Hoffmann hat sich nämlich eine Nebelmaschine gekauft.
Ja.
Und wird am Sonntagabend Halloween zelebrieren wie noch nie in ihrem Leben.
Genau. Macht Gruselgeräusche an und der Nebel wabert Treppen runter und dann klingeln die Nachbarskinder und ich weiß noch nicht genau, als was ich mich verkleide, aber es wird was mit Blut und Spinnenweben sein. Und sie werden nie wiederkommen. Und alles Süßigkeiten sind für mich allein.
Aber dann darf ich sie doch schon mal stimmungsmäßig schon mal auf den Abend vorbereiten.
Ich bin selber ein Schisser.
Sagen Sie mal jetzt.
Ja,
ich hätte Ihnen so eine kleine Gruselgeschichte vorgeführt.
Nee, das können wir weiß ich nicht, vielleicht später um 12 oder so
machen. Auch nicht eingangs kurz mal so, um so ein bisschen reinzukommen
ins Thema? Vielleicht nur
ganz kurz. Ja, ganz kurz. Gut, ich habe nämlich was vorbereitet, Frau Hoffmann. Hören Sie mal hier. Hören Sie mal auf.
Ich will ein Glücksbärchen sein.
Ein älteres Ehepaar.
Oh Gott.
Wollte seine Tochter besuchen. Auf dem Weg zu ihr fuhren sie über eine Landstraße, durch einen dichten Wald. Plötzlich blieb das Auto stehen und die beiden stellten fest, dass ihnen das Benzin ausgegangen war.
Oh Gott, so fängt's an.
Ist halt gerade teuer, das Benzin. Der Mann machte sich mit einem Kanister auf den Weg, um eine Tankstelle zu suchen.
Oh, 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 erstes Opfer.
Die Frau blieb allein zurück.
Zweites Opfer, oh Gott.
Weil sie nicht mehr so weit laufen konnte.
Ah, Stilettos.
Nach ein paar Minuten begann sie sich zu langweilen. Können auch Sie sein, Frau Hoffmann.
Ja.
Und schaltete das Radio ein.
Oh, und dann kam Hoffmann und Kollmann Radio Show.
Ungefähr so, ja, ungefähr so könnte es dann später in unserer guten Nachtgeschichte... wollen Sie wissen, wie es weitergeht jetzt?
Nee, jetzt nicht mehr.
Ja, sehen Sie mal.
Nee, reicht mir schon. Schön. Es ist so ein heidnisches Fest, ne? Halloween. Können wir eigentlich gleich mal unseren Gast
auch,
fragen, aber ich bin noch nicht so weit.
Sie sind ja auch persönlich Heide, habe ich mal sagen lassen,
oder? Ja, ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten.
Wieso? Was waren die Hintergründe?
Ja, da gibt es gute Hintergründe, weil, also meine Eltern null religiös, aber meine Großtante, die war Haushälterin bei einem Pastor.
Mhm.
Und so bin ich sozusagen mit einem Onkelpastor groß geworden in den Ferien. Und der hat mich jeden Tag mit in die Messe genommen. Ich musste beichten. Ich bin groß geworden mit dem Gedanken an Hölle und Fegefeuer und so einem ganzen Quatsch. Und ich habe irgendwann im Laufe.
Waren Sie Messdienerin?
Ich war auch eine Messdienerin.
Nein, wirklich
bei den Franziskanern.
Gibt es da Fotos davon, Frau Hoffmann?
Oh, das weiß ich nicht.
Sie waren Messdienerin.
Zu der Zeit gab es noch keine Fotoapparate.
Haben Sie doch ständig hier Schabernack getrieben da oben, oder?
Nee, ich glaube, ich war eine ganz brave. Ich glaube, ich hatte da wirklich Respekt vor, viel zu viel Respekt vor sowas. Und irgendwann im Laufe meines Lebens habe ich mich davon losgesagt nach und nach und habe auch irgendwann nicht mehr an Gott geglaubt. Und ich glaube, das hat mir gar nicht so wirklich wehgetan in meinem Leben, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Und dann bin ich auch, wann bin ich ausgestiegen aus der Kirche? Vor 3 Jahren?
Vor ein paar Jahren, ja.
Genau. Und seitdem muss ich auch nichts mehr zahlen für eine Institution, die ich sowieso nicht unterstütze. Herr Kollmann, wie ist das bei Ihnen?
Das ist Frau Hoffmanns persönlicher Feiertag.
Ja. Wie ist das bei Ihnen? Wieso feiere ich nicht eigentlich meinen Austritt aus der Kirche?
Frau Hoffmann, das erzählen wir unserem Gast hier mal nicht gleich.
Nee.
Ja? Weil wir wollen uns ja nicht gleich unbeliebt machen.
Nee.
Ja?
Was ist mit Ihnen?
Bei mir ist es auch so, ich bin auch vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgestiegen, aus ähnlichen Hintergründen. Weil ich aber auch finde, dass wenn man jetzt an irgendwas glauben will oder muss, dass man dann nicht unbedingt in der Kirche sein muss dafür.
Ja.
Ist nicht nötig.
Ich finde es total strange, wenn ich mit dem Fahrrad so hier in die Redaktion fahre, an jedem dritten Schild oder Laternenmast oder so ist so ein Aufkleber. Jesus lebt.
Mhm.
Von wem kommt der?
Von Jesus wahrscheinlich selbst. Jesus.
Und wo soll der denn leben? Nicht in München, da sind die Mieten viel zu teuer.
Ja,
oder ist er in einer WG zusammen mit einem Einhorn und einem Osterhasen?
Nee, Jesus wohnt irgendwo in den Bergen. Ja, so im Chiemgau. Ein Blick auf den Chiemsee runter. Weil, Frau Hoffmann, das ist auch einfach das schönste Fleckchen Deutschlands.
Nee, der hat so eine geile Villa in Bodenhausen, hat der.
Ja, neben
mit Swimmingpool.
Mir. Deswegen leuchtet es nachts immer so hell aus dem Zimmer. Ja, ja. Also Jesus, ihr seht schon, thematisch sind wir mit dem Thema jetzt nicht so wirklich verbunden. Aber wir wollen uns gerne mal damit auseinandersetzen. Und zwar, sagen wir mal so.
Mit jemandem, der sich damit auskennt.
Ganz im Ernst mal.
Ich habe Fragen. Ich habe ernste Fragen, Sie auch. Und ich finde, wir sollten das mal geklärt haben. Und dann machen wir das doch mal mit jemandem, der sich auskennt, und zwar Pfarrer Rainer Maria Schießler von der St. Maximilianskirche in München.
Genau. Und es ist aber kein normaler Pfarrer, aber hört selbst.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM, schöne neue Radiowelt.
Ich sag's mal gleich zu Beginn, damit hier so ein bisschen der Grund und Boden und die Klarheit herrscht. Ich bin nicht von meinen Eltern, aber von meiner Großtante streng katholisch erzogen worden, so mit allem drum und dran, mit Beichte, Fegefeuer, Messdienerin. Heute aus der Kirche ausgetreten, den Glauben an Gott verloren und vielleicht auch nicht mehr auf die Suche gegangen. Aber es gibt einen Menschen, der mich immer wieder zurückholt ins sogenannte Gotteshaus, genauer gesagt in die Maximilianskirche in München. Das ist Pfarrer Rainer Maria Schießler. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, habe die Ehre.
Herr Schießler, jedes Jahr um Weihnachten dürfen wir mit Ego FM bei Ihnen Toto Total feiern. Das ist eine ganz wunderbare Veranstaltung mit Menschen, die in den Kirchenbänken sitzen und draußen Lasagne futtern oder Glühwein trinken oder eben neben dem Altar singen und tanzen und das auf 5 Stunden Dauerschleife mit Toto und Afrika. Es wird gefühlt jedes Jahr irgendwie netter und lustiger, vor allem aber auch voller. Ist das nur für uns so ein Highlight oder genießen Sie das auch?
Ja, der Kirchenpfleger hat schon wieder gefragt, ob wir es heuer machen können. Da sage ich, ja, natürlich machen wir es. Es gibt ja keinen Grund, es nicht zu machen. Solange ich nicht 5 Stunden da sein muss, ist es ja in Ordnung. Also, was ihr da für eine Freude entwickelt, 5 Stunden immer dasselbe Lied zu hören, ist ja gut. Ich meine, das Lied ist ja nett, ist ja Ohrwurm, ist ja alles schön. Nein, aber er sagt dann einmal wieder, es geht ja um den Erlös der ganzen Sache. Es geht um die Idee, die dahinter steckt, dass da unglaublich viele Spenden eingehen. Advent und Weihnachten ist ja einmal diese Spendenzeit, das ist ja gut so, dass jeder, ob schwergläubig oder nicht, oder schwer katholisch, wie wir gerade gehört haben, oder nicht, sich dahin reißen lässt, an andere zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn man da kreativ sein kann, dann machen wir das natürlich. Und dass es Lasagne vor der Kirche gibt und dass man auch mit seinem Bierli da in der Kirche dann hintrin stehen kann, das hat ja nichts mit Entweihung des Raumes zu tun, sondern mit dem, was eine Kirche eigentlich sein soll, nämlich ein Lebensraum. Ohne dass er entwürdigt wird. Ich habe noch nie Menschen bei uns erlebt, wenn wir einen Frühschoppen machen in der Kirche, die diesen Raum despektierlich behandelt hätten. Sondern wir haben etwas Wunderbares zusammengebracht. Wir haben vorher Bett und nachher gefeiert. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Und das Wichtigste in seiner Botschaft hat er immer im Rahmen von Mählern den Menschen nahegebracht. So hat er Zachäus verändert und so hat er seine Jünger auf Spur gebracht und sie vorbereitet auf den Weg nach Jerusalem. Und wir machen nichts anderes. Wir sind nichts anderes als die, was die am Anfang gemacht haben. Also kein Zauberwerk, kein gar nichts. Außer 5 Stunden Toto, ja, das muss da sein.
Mit ganz vielen Bands. Also dann versuchen wir das auch die nächsten Jahre einfach noch so beizubehalten, Herr Schließler. Sind Sie mir jetzt eigentlich böse wegen meiner Einleitung? Bin ich jetzt bei Ihnen schon so ein bisschen in der anderen Schublade gelandet?
Nein, es gibt keine Schubladen. Jeder hat seine Geschichte. Ich kann immer lachen, wenn jemand sagt, ich bin schwer katholisch erzogen. Was ist eigentlich schwer katholisch? Ja, da bin ich ja auch schwer katholisch erzogen. Ich habe es aber nie als schwer empfunden, sondern wir haben halt einfach den Jahresreigen mitgemacht. Bei uns daheim ist auch nicht jeden Tag ein Rosenkranzbett worden oder sowas. Das ist alles dementsprechend, was halt Eltern geben können. Meine Mama war sehr fromm, mein Vater war etwas distinguiert, aber absolut durch und durch katholisch, aber entscheidend war für uns, dass man Kindern, dass man Menschen eine Hoffnung gegeben hat, eine Perspektive. Ich sage es bei jeder Veranstaltung, das Glauben habe ich nicht in Rom gelernt, sondern da waren zwei einfache Menschen, die an meinem Bett saßen, wenn ich abends ins Bett ging und mir die Hände gefaltet haben. So habe ich lieben Gott kennengelernt. Das ist alles.
Herr Schießler, bleiben wir gleich mal beim Glauben. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrem Glauben. Wer oder was ist Gott für Sie?
Ja, mein persönliches Gegenüber. Ich möchte einfach immer das Gefühl haben, dass ich A, durch nichts alleine hindurchgehen muss, weder durch die glücklichen Stunden noch durch die unglücklichen. Und ich möchte letzte Antworten haben, die ich hier in dieser Welt nicht bekomme. Der Romano Guardini hat für mich jetzt vielleicht gut formuliert. Er hat einmal gesagt, wenn es dann ans jüngste Gericht kommt, dann wird er viele Fragen beantworten müssen, klar, weil wir eine Scheiße bauen. Aber er hat auch viele Fragen und ich möchte diese Fragen stellen können. Für mich wäre die Perspektive eines Lebens, das wirklich mit dem letzten Schnauferer zu Ende ist und das war's dann, eine Katastrophe. Ich brauche diese entscheidende neue Begegnung. Ich brauche diesen Neuanfang und das erlebe ich ja in meinem Alltag. Ich kann nur wieder weitermachen, weil ich weiß, es gibt wieder einen neuen Anfang, eine neue Perspektive. Und das betrifft dann mein ganzes Leben. Und für mich heißt Gott ein persönliches Gegenüber, der mich kennt, darum habe ich einen Namen bekommen, der mich begleitet und auf den ich zugehe. ich habe ein Ziel. Das ist Gott für mich.
Das ist schön. Herr Schießer, jetzt sind Sie ja auch ein sehr quirliger und weltoffener und attraktiver, neumodischer Mensch, voller Leben und Freude.
Hallo,
ich darf Komplimente machen. Ich bleibe schon bei
den Läden stehen, wo man die Rollatoren in der Auslage sieht. Also es geht zu Ende. Die Einschläge kommen immer näher.
Ach, das sagen Sie nur so. Und die Kirche ist jetzt aber nicht so wirklich im großen Ganzen das Sinnbild dieser Eigenschaften, die Sie alle in sich drin tragen. Wie hat es Sie dahin gezogen zur Kirche?
Gar nicht, ich war einfach drin. Ich bin da hineingewachsen. In der Kirche sein ist ein Prozess. Ich habe irgendwann einmal dann so als Grundschüler mit einem für mehr dafür interessiert, als nur am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und da bin ich Ministrant geworden, wieder aufs Gymnasium gekommen bin. Und dann habe ich gespürt, dass das für mich eine tragfähige Heimat ist. Parallel ist mein Bruder, der ist 3 Jahre älter, der ist in den Technikbereich gekommen, der ist Segelflieger geworden, der hat seine Wochenende am Segelflugplatz verbracht. Ich habe es in die Kirche verbracht und bin ein Jugendführer geworden. Ich habe gemerkt, dass mich das anspricht und erfüllt, kreativ zu sein, mit Kindern und mit anderen unterwegs zu sein, Jugendgruppen zu gestalten, Fahrten zu organisieren und. Irgendwann merkt man das halt so, wie halt jeder andere in seinen Beruf hineinwächst. Und natürlich stellt sich die Frage des Glaubens anders. Du hinterfragst dich natürlich als aktiver Jugendlicher mit 16, 17 Jahren anders als jemand, der mit 14 Jahren mit der Firmung seine Austrittsveranstaltung absolviert hat. Das ist klar. Also ich kann nicht sagen, dass ich da hineingezogen wurde. Ich bin ja nie angeworben worden. Ich bin nie gefragt worden, wo ist der Pfarrer geworden. Ich bin nie gefragt worden, ob ich mir einen kirchlichen Beruf vorstellen kann. Ich habe mir einfach herangetastet und gemerkt, das passt mir. Wieso wird man Radiomoderator? Weil man merkt, dass man Aguschen hat, dass man reden kann, dass man über das Mikro mit Menschen, die man nicht sieht, kommunizieren kann. Ja, das muss da keiner. Ich kann da keine Schnachnasen hinter das Mikro sitzen. Der wird niemand ansprechen. Mhm. Und so ist es halt bei uns auch.
Es muss in einem drinstecken, das ist, glaube ich, so das Prägnante in der Aussage. Ja. Haben Sie trotzdem irgendwann einmal gezweifelt?
Also ich sage immer so gerne, der Glaube und der Zweifel, die sind keine Gegner, sondern Geschwister. Ich finde, es gibt halt wie in jedem Leben, natürlich auch bei mir, Momente, wo ich sage, ich kann es an die Wand schlagen. Oder Blurb von der Gams. Oder was habe ich schon, wenn es wirklich stressig vor Weihnachten oder Ostern war, gesagt, das Weihnachten hat der Teufel gesehen. Ich habe bei mir hinter Karte, da steht drauf, eine weiße Ansichtskarte, steht nur ein roter Buchstaben. Maria, wärst du hart geblieben, wäre die Weihnachten erspart geblieben. Das war bei mir manchmal echt wie ein Leitsatz, wenn du nicht mehr zurechtkommen bist mit der Fülle, die da auf dich einbricht. Aber was heute Morgen hier schon wieder im Büro los war, das ist aber kein Zweifel. Das sind für mich Bewährungsproben, von denen, jetzt haben wir wieder beim Glauben, ich weiß, ich muss sie nicht alleine bestehen. Sondern ich habe einen Gott, der die dunkelste Finsternis mit mir teilt. Warum soll ich daran zweifeln? Nur weil er sie nicht halogenscheinwerfermäßig hell macht. Es geht nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es gibt keine Buttons, soll man sagen, zur Erfüllung all meiner Vorstellungen. Aber er erfüllt seine Verheißungen an mir. Das ist meine Zuversicht.
Mhm. Herr Schießer, Sie sind auch mal Taxifahrer in München gewesen.
Ich habe heute noch ein Bild in München ein.
Sie lassen sich den immer wieder neu, oder? Ausstellen, erneuern.
Ich bin ja über 60, jetzt muss ich einen Deppeltest dazu machen. Wenn man über 60 ist, muss man auch die medizinisch-psychologische Untersuchung machen. Da sage ich immer wieder, ich bin noch kein geistlicher Rat, weil das ist eigentlich die kirchliche Auszeichnung, dass man langsam verdrückt.
Oh. Aber das war sicherlich auch eine ganz spannende und andere Welt, oder? Damals als Taxifahrer?
Ich weiß nicht, ob ich meine Theologie zu Ende gemacht hätte ohne das Taxifahren. Erstens war es für mich nicht nur Einnahmequelle, um ein Studium zu finanzieren, es war für mich ja die geregelte Flucht aus diesem, sage ich mal, kirchlichen Schmelztiegel eines Priesterseminars heraus. Weil ich musste hinaus in die Nacht, begleitet von den Klängen der Spider-Murphy-Gang und der Rosi, ich habe ihre Nummer schon, bin ich durch München gedüst. Und ich bin in Situationen hineingekommen, ich bin mit Menschen in Berührung gekommen, die hätte ich ja so nie erlebt. Und mein schönstes Beispiel ist immer das mit dem Beichte hören. Wenn ich im Beichtstuhl sitze, denke ich immer nur ans Taxifahren, weil es ist dieselbe Situation, wie wenn du mit deinem Benz an einem Taxistand stehst und auf einen Kunden wartest. Und dann schlafst du schon langsam ein, es ist 2 in der Früh oder was. Auch im Beichtstuhl kann man manchmal gut schlafen, wenn keiner kommt. Dann geht die Tür auf. Es kommt einer rein, du kennst ihn nicht, du weißt nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt Jetzt hängt alles davon ab, ob die Chemie passt. Kannst du mit dem reden? Wie ist der drauf? Ist der interessiert an dir? Ist er gesprächig? Ist er grantig? Das Trinkgeld spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Fahrt muss gelingen. Es muss eine angenehme Reise für ihn und für mich werden. Und so ist es im Beichtstuhl auch. Es muss ihm gut gehen, wenn er da rausgeht. Er muss das Gefühl haben, dass er wirklich gestärkt sein Leben neu anfangen kann. Und einer meiner berühmtesten Fahrgäste war der jetzt kürzlich verstorbene Jean-Paul Belmondo. Den habe ich zweimal drin gehabt. Zweimal. Es waren zwar ganz kurze Strecken, aber ich habe das Autogramm heute noch.
Toll, toll. Da gibt es übrigens eine schöne Folge der Münchner Geschichten. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, die damals in BR liefen. Mit dem Gustl Beyerhammer als Taxifahrer. Das beschreibt eigentlich diese Geschichte auch ganz gut.
Nein, ja. Die Münchner Geschichte ist cool. Mit dem bin ich groß geworden. Ich sage ja immer meiner geschätzten Michaela May, du warst die erste Frau, die ich oben ohne gesehen
habe. Herr Schießler, die Kollegin hier, die Frau Hoffmann, die Sie hier sehen, die ist jetzt eher der Mensch, der weniger glaubt, sondern mehr wissen will. Also sie weiß, in ihrem Leben hat Gott jetzt nicht so viel Platz. Warum geht es Menschen anders? Also wofür brauchen die Gott im Normalfall?
Ich weiß nicht, ob ich das weiß, ob Gott keinen Platz hat. Der nimmt sich den Platz. Die Frage ist, ob mir das bewusst wird. Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Gott sagt, hier bin ich. Gott hat recht. Wieso muss ich über die Existenz Gottes diskutieren? Damit setze ich mich ja eigentlich schon über Gott hinweg, wenn ich über seine Existenz meine, reden zu müssen. Ja, das ist sein Problem. Das ist meine Aufgabe. Ich habe eine Verantwortung für das Leben vor dem Tod. Meine Aufgabe ist, darüber zu diskutieren und mich dafür einzusetzen, wie Gott in dieser Welt erfahrbar wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich würde nur meine Kräfte hier nicht hier verausgaben, damit die Zeit der Gottesbeweise, wie man es in der mittelalterlichen Theologie gemacht hat, die ist vorbei. Ich muss hier gar nichts beweisen, sondern ich mache immer Gottes Erfahrungen. Und da genügt mir jetzt so ein Blick hinaus in die Welt. Man nennt es dann einen natürlichen Gottesbeweis. Ich war gestern in Niederbayern unterwegs bei diesem wunderbaren Herbsttag. Wenn du dann diese Natur siehst, wie du kannst bei jedem Baum stehen bleiben und den bestaunen in diesem Licht. Also da brauche ich keinen Beweis mehr, ob es diesen Gott gibt. Der hat Platz, so wie dieser Baum in meinem Leben Platz hat. Mhm. Die Frage ist, wo kommt es zu Berührungspunkten? Und da gibt es ja keinen Formelkatalog, da gibt es ja kein Muss, wie man das jetzt erledigen muss. Das ereignet sich, das passiert von alleine. Und ich sage immer, Glaube und Liebe haben etwas gemeinsam. Du findest sie nicht, sondern sie finden dich. Mhm.
Und jetzt ist der Glaube ja die eine Sache und die Institution Kirche vielleicht auch eine andere. Und die gerät auch immer wieder in die Kritik. Und viele Menschen sind auch ausgetreten in den letzten Jahren. Was macht die Kirche vielleicht auch in ihren Augen falsch, was sie ja zwischendurch auch ganz anders und vielleicht auch in anderen Augen richtiger machen?
Also das ist einmal ein wichtiger Unterscheidungspunkt, weil ich mir das natürlich ans Revier heften müssen. Wenn wir über Glaube reden, müssen wir nicht sofort über die Kirche reden. Ich bin ja bei jeder Kirchenkritik mit dabei, aber das kann kein Beleg dafür sein, dass Glaube unsinnig ist. Natürlich sagen mir ja viele Leute, Mensch, ich brauche keine Kirche, um zu glauben. Das stimmt, du musst alleine glauben, ich kann nicht für dich glauben. Und wenn wir unser Glaubensbekenntnis erneuern in Gottesdiensten, dann frage ich die Leute natürlich, weil halt Hunderte da sind, glaubt ihr an Gott, den Vater? Aber jeder antwortet für sich, ja, ich glaube. Also Glaube ist immer dein Werk. Dass dieser Missbrauchsskandal, das ist ja das Hauptargument für alle, die jetzt austreten. Ich habe allein in diesem Jahr, meine Sekretärin war ganz erschüttert letzte Woche, was mir die Bilanz gesagt hat, allein in diesem Jahr, in 10 Monaten, von Januar bis Oktober, 170 Austritte, haben wir noch nie gehabt. Es geht mir ans Herz, es geht mir an den Nieren. Und natürlich sagen die meisten, ja, weil ich nicht einer Gemeinschaft angehören will, wie diesen Missbrauch und so. Ja, aber ich bin nicht, die haben mir die Gemeinschaft nicht einmal selber gewählt, die haben andere für mich erbeten. Und jetzt bin ich da mit dabei. Und jetzt merke ich, diese Gemeinschaft ist kaputt, die liegt am Boden. Da geht es an der CDU noch besser, wie wir uns. Und die braucht Hilfe. Ich komme doch nicht aus dem Staubmacher. Da muss ich doch ein Zeichen setzen, vor allem wenn das so leicht geht. Ich finde da meinen Job unglaublich spannend. Es ist so einfach, anders zu sein. Kirche als Heimat den Menschen anzubieten, da muss ich mich gar nicht groß anstrengen. Einfach dir nur sagen, schön, dass du da bist. Und dann schreiben mir die Leute, hätten eine Beerdigung, Verstorbene ausgetreten, würden sie trotzdem kommen. Sag ja, natürlich komme ich. Kommt die Mail zurück, wohin können wir spenden? Du siehst, wie die sofort reagieren, so wie sie brauchen nicht spenden, jetzt lasst mich zuerst einmal arbeiten. Ja. Mhm. Also dieses Aufeinanderzugehen ist so furchtbar einfach. Und ich muss halt wie für jeden menschlichen Organismus lernen, er braucht auch meine Unterstützung. Ich kann nicht nur immer nehmen von ihm, ich muss ihm vielleicht einmal geben.
Die Sache mit den Missbrauchsvorwürfen, jetzt hat die Kirche, die ist ja auch eher zurückgegangen und Reue wird ja jetzt eher nicht gezeigt, mehr vertuschen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie damit umgegangen werden sollte? Mit solchen Vorwürfen.
Ja, ich glaube, ich darf es nicht pauschalisieren. Also ich gebe ja zu, mich ärgert es selber, dass wir allein 10 Jahre gebraucht haben, bis wir diese Vorfälle überhaupt als Gewaltdelikte deklariert haben. Ich gebe zu, dass ich auch keine schön formulierten Entschuldigungen von irgendwelchen Bischöfen brauche, sondern ich hätte von Anfang an, und das war mein Anspruch, den ich da an die Sache herangetragen habe, spüren wollen, wir wissen Bescheid. Wir können erst wieder in die Zukunft schauen, wenn uns diese Kirche das letzte Missbrauchsopfer vergeben hat. Das wäre eigentlich der Maßstab gewesen, an dem wir uns orientieren müssen. Aber wir merken es bis heute, jetzt diese letzten Vorfälle mit Köln und Wölki, dass es immer noch zu viele nur darum geht, ja, Schaden von der Kirche abzuwenden, der ja schon da ist, den kann ich gar nicht mehr abwenden. Anstatt uns erschüttern zu lassen, was das für einen Schaden an einem Menschen bedeutet, der Opfer einer solchen Gewalt geworden ist. Der Papst Franziskus hat es ganz toll in einem Satz ausgedrückt. Er hat gesagt, ihr habt sie vernichtet, diese Menschen, diese Opfer, aber ihr habt sie am Leben gelassen. Und wir müssten uns sowas von den Grund und Boden schämen, ohne dass wir uns dabei aufgeben müssen. Aber diese Scham, die muss man auch wirklich einmal zeigen und sagen, natürlich, wir haben gnadenloses versagt. Wir hätten in dieser, wenn dann immer der Verweis kommt, ja in Sportvereinen und in Schulen ist es auch passiert, nicht bloß bei der Kirche, das rechtfertigt doch mein Versagen nicht. Ein Opfer, wenn es nur ein einziges gewesen wäre, wäre eins zu viel gewesen und wäre für uns der Maximalschaden gewesen. Ein Opfer allein hätte schon genügt, aber es waren ja Hunderte, es waren ja Tausende. Aber deswegen muss ich mir jetzt nicht das Leben nehmen, sondern jetzt, das ist für mich, der überhaupt nicht betroffen ist davon. Ich habe weder einen Missbrauch in die Kirche erlebt, noch habe ich mich an einer Missbrauchskirche beteiligt. Für mich ist das ein Aufruf, herzugehen und hier eine Kirche den Menschen zu zeigen, die anders ist. Ich habe vor kurzem die Taufe gehabt von einem Mädchen von 2 Lesben. Da war die ganze Gang da, die ganze queere Truppe. Da war die haben wir ausgeschaut. Gell? Und ich dachte, naja, durch einen Metalldetektor am Flughafen kommt es ja nicht mehr durch. Die ganzen
so viele Piercings.
Ja, und die sind zu mir gekommen, weil es natürlich in der eigenen Pfarrei der Pfarrer nicht getauft hat und so. Und haben gefragt, ob ich das mache. Sag ich, natürlich, kommt's her. Und dann haben wir das Kind getauft. Also ein Kind wie gemalt. Wie gemalt. Dann habe ich am Schluss dann das Kind den beiden Mamis zurückgegeben und dann habe ich gesagt zu dieser Truppe, ihr geht jetzt da bitte hinaus und sagt, dass auch ihr diese Kirche erlebt habt. Nicht immer nur die Kirche, die ja nur Scheiße baut und die ja nur Menschen ablehnt und vernichtet, sondern eine Kirche, die einladen. Ihr seid hier weder dumm angeschaut worden, noch dumm angeredet, noch hat euch irgendeiner beleidigt. Ihr seid mit offensten Armen von dieser Gemeinde empfangen worden. Das ist auch Kirche. Mhm. Ich finde, man muss immer beide Dinge reinbringen. Und ich will da gar nicht, dass da einer gewinnt. Dass man sagt, na gut, dann haben wir halt das halt falsch gesehen, dann ist die Kirche halt besser. Da geht es nicht um gut, besser oder schlechter. Es geht darum, dass wir immer ein Ganzes sind.
Herr Schießler, und Sie sind einer der Pfarrer, der auch dafür sorgt, dass sich Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben, wieder hinfinden durch ihre Art und Weise. Und da fiel vorhin auch schon mehrmals der Begriff anders sein. Sie sind einfach anders. Ja, Sie segnen auch Tiere, Sie segnen sogar Autos. Die gleichgeschlechtliche Ehe, haben wir vorhin gerade gehört, gehört da auch ganz normal mit dazu. Woher nehmen Sie denn für sich die Kraft oder ich sage jetzt mal den Mut, sich auch ein bisschen entgegen der Grundausrichtung der Kirche zu stellen?
Ich weiß gar nicht, was hingegen ist. Das berühmte Witz mit dem Geisterfahrer, gell, der dann bei euch im Radio hört, dass da zwischen, was sage ich denn, Landshut und Wörth kommt in ein Auto entgegen, dann sagt der Geisterfahrer, was heißt 100? Die Frage ist, wer ist in der falschen Richtung unterwegs? Es gibt einen anderen Spruch, wer zur Quelle will, der muss gegen einen Strom schwimmen. Entscheidend ist, ich mache die Fichelmess nächsten Sonntag. Ich mache die Autosegnung, gibt es seit 1933 hier in der Pfarrei, die habe ich nicht erfunden. Diese Segnungen dieser homosexuellen Menschen, die zu mir kommen, ich gehe da nicht mit dem Schild in den Ochsengarten und sage, wer ist noch nicht gesegnet, sondern die kommen zu mir, mache ich seit 30 Jahren hier. Das sind nicht Dinge, die ich erfunden habe, die habe ich vorgefunden. Die Viecherlmesse ist entstanden in unserer Kinderkirche, weil ein Kind gefragt hat, darf ich mal mein Haustier mitbringen in die Messe? Sag ich, ja, wenn es Karate ist, gern. Nein, ein Hamster. Sag ich, bring es mit. Würdest du das segnen? Sag ich, segne dich. Würdest du es auch beerdigen? Sag ich, ich beerdige alles. Also ich mache nichts Neues. Ich mache da weiter, wo ich es als Kind gelernt habe. Ich habe das Riesenglück, das gebe ich ja zu, dass ich eine solche Kirche von klein auf erlebt habe. Ich bin der reichste und glücklichste Mensch, den es gibt, was Glaube und Kirche betrifft. Ich habe noch nie einen Bruch erlebt. Und darum fällt mir das ja wahnsinnig leicht. Natürlich musst du das wollen. Du musst es können, überhaupt als Priester im Altarraum stehen. Entweder hast du so moderative Fähigkeiten. Ich glaube, ich kann da mal Radiomoderator machen, aber jetzt hat es mir woanders hingeschlagen. Gell? Aber du musst es natürlich können. Jeder muss seine Fähigkeit einbringen, um sein Talent leben zu können. Ich mache hier nichts krampfhaft. Das werft mir natürlich meine Gegner vor. Ich mache Eventkirche. Ich tue jetzt, wie wir sagen, dann, jetzt tut er die Viecher segnen, mein Kleid ja nicht mehr kommen. Nein, gesegnet werden alle miteinander. Und letzte Woche war ein Mann da mit seinem Hund, ein Nachbar von uns, und sagt, ich bin nicht da bei der Viechelmesse. Ja, dann kommst du nächstes Jahr. Nein, sagt er, das geht nicht. Dieser Hund hat mir zweimal das Leben gerettet. Ich hatte zweimal Krebs. Ich kann doch nicht in Urlaub, er ist in Südtirol, ich kann nicht in Urlaub fahren und meinem Hund diesen Gottesdienst vorenthalten. Sag ich, na, geh mit, sind wir über in die Kirche, haben wir miteinander bett und haben den Hund gesegnet. Sag ich, aber das heute jetzt doppelt. Ja, die Leute kommen selber. Wichtig ist, dass wir sie nicht wegschicken.
Das sind so schöne Geschichten. Ich kriege so einen richtigen, so einen Kloß im Hals, wenn Sie das alles so erzählen. Glücklich in der Kirche, sagen Sie. Glücklich hoffentlich auch in Ihrer Partnerschaft mit Ihrer Partnerin Gunda. Leben und Liebe passiert, sagen Sie. Darf es das passieren für einen Pfarrer?
Uns nicht verbieten. Nochmal, Glaube und Liebe haben was gemeinsam. Du suchst sie nicht. Vielleicht nicht abgeneigt, aber du kannst sie nicht erzwingen, sondern sie finden dich. Und so wie die Gunda und ich, wir haben uns vor 25 Jahren hier kennengelernt und du spürst halt dann, da ist ein Mensch, den gerade in meiner Lebensweise, ich habe ein Zölibat versprochen. Ich hab gesagt, ich werde leben, ohne eine Familie zu gründen, ohne eine Sexualgemeinschaft aufzubauen. Aber ich habe nicht gesagt, ich werde mich sperren dagegen, dass mich Menschen ansprechen, dass ich mich hingezogen fühle, dass die für mich wichtig sind. Und dann ist so ein Mensch da und dann musst du dem natürlich dich bekennen und dann spürst du, das macht was mit dir. Und dann setzt du dich hin und dann redest du mit dem und sagst, ja, könntest du dir vorstellen, dass wir beide miteinander in diesem Leben und durch dieses Leben gehen, aber du weißt, ich habe meine Geschichte, sie hat ihre Geschichte, kriegen wir das zusammen? Und da ist mir ein Satz entgegengekommen, der mir bis heute sehr viel hilft. Der lautet, du hast mehr von deinem Partner, wenn du nicht alles von ihm haben kannst. Und das ist etwas, was uns beide so kennzeichnet. Wir können uns nicht einfach so haben wie ein normales Ehepaar. Aber wenn wir vielleicht äußerlich auf Menschen so wirken möchten, wenn wir irgendwo hinkommen, auftreten. Und darum mussten wir uns ja nie verstecken. Wir haben nie weder uns noch anderen was vorgespielt. Wir wussten um die Schwere dieser Aufgabe, dass man als Paar miteinander lebt, aber kein Ehepaar ist. Aber wir wissen halt auch, dass wir uns gegenseitig haben können. Dass ich nicht alleine bin und sie auch nicht. Dass ich nicht alleine vielleicht einmal sterben muss. Dass jeder für den anderen da ist. Und dass man sich so viel Nähe und Kontrolle ergeben kann. Ich weiß nicht, ob ich der geworden wäre, der ich heute bin, wenn da nicht ein Mensch jetzt ein Vierteljahrhundert an meiner Seite gewesen wäre, der sagt, Mensch, jetzt zieh gerade mal eine frische Hose. Ja, sie darf das. Keiner meiner Mitarbeiter wird sich das trauen. Die darf mir rumrennen lassen mit nur so einem verdreckten Pullover. Sie geht, mach deine Haare richtig. Wenn es vor der Messe kommt, sie sagt, das ist dein, nicht vor der Duschstunde, Camping. Richt deine Haare, schaust aus wie ein Stachelbär. Sie darf das. Und nochmal, Zärtlichkeit und Liebe, ist, das muss ich euch zwar mit Sicherheit nicht erklären, ist mehr als nur in die Kiste zu steigen. Zärtlichkeit heißt, einen Partner an seiner Seite haben. Zärtlichkeit heißt, wissen, wo und wem ich mich anvertrauen kann. Zärtlichkeit heißt, wissen, wem man seine ganze emotionale Nähe schenken darf. Ich habe den Zölibat versprochen, aber ich habe nichts verbrochen. Und es gibt keinen Grund, dass ich an der Einsamkeit zerbrechen muss. Das darf auch weder die Kirche was, noch der liebe Gott. Drum zu der Frage, darf man das? Wir haben das deswegen in die Öffentlichkeit gebracht, weil wir einfach wollen, dass wir aufhören mit diesem blöden Geschmarre, mit diesem Gerede, mit diesem Grauzaunen-Gerede, so quasi die Pfarrer, die schwul, die anderen haben eine illegale Beziehung. Nein, wir leben in höchster Verantwortung unsere Beziehungen. Ich möchte, dass die Leute das wissen. Meine Gemeinde weiß es. Dort sind noch nie ohne aufregen. Müssen, hat sich ja keiner aufgeregt. Und ich möchte, dass die Leute da draußen das wissen. Dass wir voller Inbrunst und Bewusstsein diesen Weg miteinander gehen. Und Hochachtung an dieser Stelle von meiner Gunda, das ist eine einfache Frau, dass die das mitgeht. Ich meine, ich habe das studiert, ich bin ganz anders in dieses Leben reingekommen. Aber dass sie das mit mir macht, ist eine Megaleistung. Mhm.
Herr Schießler, so unterhaltsam und so amüsierend Sie mit uns hier sprechen, so schreiben Sie auch Ihre Bücher, ja, mehrere Bestsellerbücher, Himmel, Herrgott, Sakrament zum Beispiel, Auftreten statt Austreten. Und Sie spenden auch diese Erlöse der Bücher. Für welche Leser sind denn diese, ich sage jetzt einmal, Schinken gedacht?
Also meine Idee war immer, ich möchte, dass jeder, der sehr einfach gestrickt ist. Ja, ich habe da immer eigentlich so meine Gunda im Auge, die Hauptschulabschluss, aber ihr Leben, 45 Jahre im Dienst, gelernte Konditorei, Fachverkäuferin, umgelernt, arbeitet seit Jahrzehnten beim Zahnarzt. Ich möchte, dass die Gunda mein Buch gerne und aufmerksam lesen kann. Dass sie nicht an Fremdwörtern oder verschwurbelten Formulierungen scheitert. Und ich möchte aber, dass ein Hochintellektueller, ein Kardinal Müller in Rom, der es ja auch gelesen habe, gehört, nicht alles hat ihm gefallen, habe ich gehört, dass der das genauso liest und dass der sich nicht gelangweilt vorkommt. Das war mein Anspruch bei all diesen drei Büchern. Ich möchte so schreiben, dass jeder das lesen kann. Also ich mache jetzt eigene Erfahrung. Ich ärgere mich über nichts mehr, als wenn ich in einen Kinofilm gehe und der ist scheiße oder mir ein Buch kaufe, das einer viel Geld kostet und das ist langweilig. Das ärgert mich. Und ich möchte nicht, dass sich die Leute ärgern, vor allem wenn sie ein Buch von einem Pfarrer in der Hand haben. Das war mein Anspruch. Mhm. Und dass das in allen drei Büchern gelungen ist, wobei die ersten zwei ja so Teilbiografien sind und die Schießler Bibel das letzte Werk jetzt wirklich was Theologisches ist. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass die Leute mich jetzt auch als Theologe erleben dürfen. Nicht bloß als jemand, der Geschichten erzählt und seine theologische Meinung dazu abgibt, sondern der wirklich sich mit Bibelstellen auseinandersetzt und die erklären, runterbrechen kann. Das hat mich am meisten fasziniert. Und wenn dann ein Mönch, jetzt bin ich Dienerkloster in Bayern, mich anruft und sagt, du, ich wollte nur sagen, wenn wir mittags schweigend essen, wird deine Bibel vorgelesen. Das ist doch ein Ritterschlag. Ja?
Bravo.
Ich brauche, da muss ich gleich noch Teil 2 schreiben. Ja?
Herr Schießler, ich glaube, in Bayern darf ich das sagen, Sie sind ein richtig cooler Hund. Ja, und wir haben uns sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Eine Frage haben wir immer ganz am Ende unserer Interviews und diese stellen wir heute auch Ihnen. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Wenn ein Tag zum Beispiel zu Ende geht und du kannst dir selber sagen, es war ein wunderbares, war ein wunderbarer Tag. Es hat alles irgendwie gepasst. Und ich wünsche mir, dass ich das am Ende meines Lebens sage. Bei allem, was funktioniert hat und allem, was nie funktionieren wird, ich möchte sagen können, das war bärig, um es bayerisch auszudrücken. Das ist für mich Glück.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Und ich freue mich jetzt schon wieder auf Toto Total.
Ja.
Steht das eigentlich schon fest?
Steht schon fest, Hoffmann.
Ja. Moment, irgendwo steht fest, wann wir Toto Total wieder in der St. Maximilianskirche feiern. Soll ich noch, haben wir so viel Zeit, dass
ich nachgucken Sie können mal kurz suchen. Ich frage Sie derweil was, Frau Hoffmann. Hat Sie Herr Pfarrer Schießler überzeugen können, doch sich wieder Gedanken zu machen?
Nein, auf keinen Fall.
Nee? Nee?
Nein.
Aber Sie würden schon einen Gottesdienst von Herrn Schießler besuchen?
Ja, sicher. Ich glaube, der hat eine Menge Gutes zu erzählen. Der kann auch sehr kritisch sein, das finde ich gut. Finde ich gut. Bin ich dabei. Ja. Herr Kollmann, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, was mich diese Woche so mega glücklich gemacht hat.
Erzählen Sie
ich mal. Bin in einem Alter, da macht es einen sehr, sehr glücklich, wenn eine neue Supermarktkette eine große Filiale in der Nähe eröffnet. Die ist zweistöckig, es ist riesig, der Supermarkt. Und da ist ein riesiges Chipsregal und unverpackt. Ein ganzes Regal mit unverpackt Sachen. Toll. Und ich stehe ja so mega auf Chips, ja?
Ja.
Und dann habe ich diese Woche gesehen bei der SZ, das darf man so sagen, ne? Die haben gepostet auf Insta und das habe ich so überhaupt nicht nachvollziehen können. Achtung, da steht, setzen Sie sich beim Chipsessen doch mal an den Küchentisch und machen wirklich nichts anderes als nur Chips. Oh. Zu essen. Dann ist es plötzlich schwer und seltsam, eine ganze Tüte aufzuessen. Wir brauchen beim Essen mehr Achtsamkeit, damit wir wieder mehr begreifen, was wir da eigentlich tun. Und ich verstehe das Problem nicht. Ich habe mich dann wirklich da gestern
Bewusster Abend... Chips essen.
Ja, ich habe mich ja wirklich gestern bewusst an den Küchentisch gesetzt und habe meine Salt and Vinegar, das sind die einzigen Chips, die ich so esse. Ich
Werbung vorfindest.
Das ist ja keine Werbung, jede Marke hat Salt and Vinegar. Ja, das ist so wie, als würde ich sagen, Paprika-Chips. Ja, habe mich da hingesetzt und habe diese Tüte geleert und es war einfach vollkommen normal.
Und Sie haben die bewusst geleert?
Ich habe die ganz bewusst geleert.
Hatten dann aber auch keine negativen Gefühle? Oder?
Nein, ich habe auch keine Nebenwirkungen gehabt. Ich bin in so einem Alter, da weiß man, was man zu sich nehmen sollte und darf und was nicht.
Probiere ich heute Abend auch noch aus. 12. Dezember, ganz kurz noch hinten reingehängt, Toto Total in der St. Maximilianskirche in München mit Ego FM. Und wie viel? 8 Stunden am Stück Toto mit
Afrika? Nein, 4 oder 5.
4, ja, reicht höchstens. Ja auch schon
aber aus. Hoffentlich auch mit einer geilen Tombola, denn das alles ist ja für einen guten Zweck. Und es läuft ja nicht nur vom Band, sondern da kommen Bands und da kommt der Münchner
Kirchenchor,
Kneipenchor, der Bud Spencer Hardcore, vielleicht ist noch eine Band und Trommler, man weiß
wir nicht. Wir treten auch auf Hoffmann, habe ich jetzt auch schon unterschrieben beim Chef. Ja, wir werden, Hoffmann, Kollmann werden auch Toto mit Afrika performen.
Ach so,
ja,
an der Mundtrompete.
Mit Pfarrer Schießler an der Gitarre und wir beide am Gesang.
So, das ist wieder der Rauswerfer. Das wird dann wohl der letzte Song.
Ach, Frau, ich habe diese Woche noch einen anderen Vertrag für uns schon unterschrieben.
Was haben Sie jetzt
schon? Ich kann ja mittlerweile Ihre Unterschrift.
Was denn?
Ja, und zwar, der Chef war sehr begeistert, muss ich dazu sagen.
Ist immer so ein Ding. Erstmal macht er was aus mit dem Chef zusammen. Nee, erst hat er eine komische Idee, Herr Kollmann. Dann erzählt er die dem Chef. Der findet das dann auch meistens ziemlich gut.
Ja,
und dann
wir
wird
meistens,
irgendwas unterschrieben.
Wir trinken dann meistens auch noch was nebenher. Und deswegen findet es auch relativ gut. Und deswegen fand das besonders gut, Frau Hoffmann, alles schon unter Dach und Fach. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Mhm. Ja. 31. Dezember.
Nee.
Ist schon jetzt unter Dach und die große Hoffmann-Kollmann-Silvestershow.
Nee. Das ist das 11. Jahr hintereinander. Nö.
Frau Mann, das ist doch Tradition.
Ja,
17 Uhr geht's los?
Als wenn ich keine Freunde hätte.
Ja, haben Sie doch
die
nicht.
Mit mir zusammen ins neue Jahr feiern wollen würden.
Die können mit Ihnen am Radiogerät ins neue Jahr feiern. Was gibt Schöneres, als mit Ihnen am Radiogerät ins neue Jahr zu feiern? So können Sie alle Ihre Freunde mitnehmen, Frau Mann. Alle sind mit dabei. Alle sind mit Ihnen zusammen auf der Party.
Ist das jetzt unter Dach und Fach, oder?
Wir machen jetzt, schon wieder die
Silvestershow. Hoffmann, Kollmann,
hört
doch keiner mehr.
17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht.
Corona, habe ich gehört, ist vorbei. Ja, die feiern noch alle draußen und machen hier Remi-Demi-Drecksau-Party. Und ich bin nicht dabei, oder was? Ich bin jetzt hier in der Redaktion.
Also 17 Uhr wird's losgehen?
18, wenn überhaupt.
Also
nein.
Unterschrieben jetzt.
Also einfach nein. Wieso mache ich hier schon wieder Zugeständnisse? Also, nein.
Und ich fahre Sie auch heim, Frau.
Ist klar.
Obwohl,
das würde ich jetzt wieder annehmen.
Sehen Sie, ich habe Sie schon wieder.
Jetzt haben Sie
mich. Jo, wieder. Dann haben wir es offiziell. Zack. 31. Dezember, die Hoffmann-Kollmann-Silvestershow. Ja, da fällt sie fast vom Stuhl, die
Frau. Ich fast vom Stuhl vor Freude.
Machen wir Schluss für heute.
Ja, tschüss.
Ja. Wir machen hier noch eine gute Nachgeschichte in Hollywood, Halloween.
Hollywood-Manier.
In Halloween-Manier. Und hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Ja.
Das ist schon wieder Ihr Kram hier, ne?
Hier im Studio. Ne? Ich mache hier heute gar nichts.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Wo gibt's eigentlich die Märchen zum Nachhören?
Ah. Ja, in der Ego FM Mediathek, glaube ich.
Und aber da muss man immer, Mediathek weiß ich nicht, da muss man immer suchen.
Dort, in einem Blog. Überall dort, wo es Podcasts gibt, Frau Hoffmann.
Ja.
Wir können ruhig auch mal für die Konkurrenz Werbung machen.
Ja.
Also ich höre zum Beispiel bei Spotify.
Nein, tut er nicht.